Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die Gefahr, die von Rechtsextremen ausgeht, die ist nicht abstrakt, sondern die ist konkret. Dafür gibt es ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit, ob die Morde des nationalsozialistischen Untergrundes oder der Mord am Kasseler Kommunalpolitiker Walter Lübcke. Es gibt ganz unterschiedliche und auch umstrittene Zahlen über die Menschen, die von Rechtsextremen getötet wurden in Deutschland, aber es sind auf jeden Fall viele. Wir wollen wissen, wie viel mehr Potenzial arbeitet da im Verborgenen? Wie organisiert läuft das ab? Wie gefährlich im Sinne von terroristisch gefährlich ist das? Wir stellen uns diese Fragen, nachdem seit dem Wochenende 12 Verdächtige einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle in Untersuchungshaft sitzen. Moritz Behrendt fasst die Fakten zusammen.
Sich selbst nannten die Männer den harten Kern. Die Behörden sprechen von der Gruppe S nach dem Anführer Werner S., der sich in rechtsextremen Kreisen als Teutonico bezeichnen lässt. In einer Chatgruppe, aber auch bei Treffen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg berieten sie seit dem letzten Herbst, wie sie sich Waffen beschaffen und mit welchen Anschlägen sie die größte Wirkung erzielen könnten. Werner S. war den Sicherheitsbehörden als rechtsextremer Gefährder bekannt. Das heißt, dass sie ihm schwere Straftaten zutrauten. Bei Razzien am Freitag in 6 Bundesländern fand die Polizei unter anderem Schusswaffen und selbstgebaute Handgranaten. Am Wochenende hat der Generalbundesanwalt Haftbefehle gegen die 12 Männer beantragt. Sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Zu ihnen gehört ein Neonazi aus Uelzen. Ein weiterer Mann kam aus dem Reichsbürgermilieu. Einer der Beschuldigten ist Verwaltungsmitarbeiter der nordrhein-westfälischen Polizei. Inzwischen wurde er vom Dienst suspendiert. Die Polizei hatte offenbar einen V-Mann in der Gruppe, der sie über die Planung informiert hat. Demnach hatten die Männer vor, Anschläge auf Politiker und Asylbewerber auszuüben. Vor allem aber wollten sie betende Muslime töten, bevorzugt in kleineren Städten, nach dem Vorbild des Attentats im neuseeländischen Christchurch im vergangenen März. Durch diese Anschläge, so hofften es die Männer jedenfalls, würden Gegenangriffe von Islamisten provoziert, die dann in einer Art Bürgerkrieg enden würden. Die Behörden haben die Gruppe aber offenbar zerschlagen, bevor sie konkrete Anschlagspläne und Ziele hatte.
Tja, aber wir wollen wissen, wie groß ist die Gefahr, die von solchen rechten Terrorzellen ausgeht? Wie viel verbirgt sich da eventuell noch? Wie viel Netzwerke und Gefahrenpotenzial? Thomas Grumke ist Politikwissenschaftler und Extremismusforscher an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Grumke, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das Innenministerium, das hat in diesem Fall gesprochen von einer abstrakten Gefährdungslage. Andererseits hören wir solche Dinge wie das Vorhaben, Anschläge auf betende Muslime durchzuführen oder auf Politiker, auf Asylbewerber. Das heißt, das ist nicht wirklich abstrakt, oder?
Nein, das ist nicht abstrakt, aber im aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen steht auch ein sehr schöner Aufsatz, wo von einer Entgrenzung des Rechtsextremismus die Rede ist. Und damit haben wir es hier auch zu tun.
Entgrenzung. Was meint genau Entgrenzung?
Ja, Entgrenzung in zwei Richtungen. Auf der einen Seite sehen wir tatsächlich das Argumentationsmuster, die wir früher nur im wirklich verhärteten Rechtsextremismus gehört und gesehen haben, jetzt auch tatsächlich im sogenannten bürgerlichen Spektrum, also mit Anzug und Krawatte getätigt werden. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Hang tatsächlich zu Anschlägen und zum, ja, also sozusagen der Vernichtungsdrang, ja, gegenüber dem politischen System und seinen Repräsentanten doch auch ansteigt.
Also die Gefahr, die konkrete Gefahr solcher Straftaten steigt.
Ja, ich würde sagen, dass wir es tatsächlich nicht mit einer quantitativen Vergrößerung des Phänomens Rechtsextremismus zu tun haben, sondern eher mit einer qualitativen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich immer mehr einzelne Personen haben, die tatsächlich diese Ideologie dann tatsächlich auch in die Tat umsetzen. Ich meine, wenn wir uns die rechtsextremistische Ideologie vor Augen führen, gibt es eigentlich darauf nur zwei Antworten. Wenn Sie also da fest von überzeugt sind, dass Deutschland abgeschafft wird, islamisiert wird, das deutsche Volk ausstirbt, überfremdet wird und so weiter, die Vokabeln sind ja bekannt, dann haben Sie ja eigentlich nur zwei logische Reaktionsmöglichkeiten. Entweder Sie ziehen irgendwo in den Wald, ja, wo niemand anders wohnt für sich, ja, oder sie leisten Widerstand. Und das sehen wir hier tatsächlich dann in der Spitze auch mit rechtsterroristischen Aktivitäten.
Jetzt sind da ja auch unterschiedliche Gruppierungen und Milieus, die sich da treffen. Also hier standen offenbar welche diesem Reichsbürgermilieu nahe. Das sind ja welche, wo man lange so drauf geguckt hat, als würden die nur in den Wald gehen und für sich leben und alles andere ignorieren. Muss man jetzt aber doch feststellen, dass das alles eine irgendwie unter dieser Ideologie dann doch ganz gut vernetzte, zusammengehörige Szene ist?
Naja, die Reichsbürgerszene ist keine einheitliche Szene. Da haben sie tatsächlich auch Leute, die tatsächlich nur im Wald leben wollen und mit dem Staat nichts zu tun haben wollen. Da haben sie Menschen drunter, die wollen einfach keine Steuern bezahlen. Und da haben sie Menschen drunter, die wirklich auch Hardcore-Rechtsextremisten sind und einfach eben diese Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen, weil sie sagen, dass sie eben nicht rechtmäßig ist. Das Deutsche Reich besteht für sie weiter. Und deswegen wird dieses politische System der Bundesrepublik bekämpft.
Eine Zahl, die jetzt immer wieder genannt wurde, auch bei dieser Gruppe, das ist die Zahl der Gefährder. Die wird bundesweit mit über 50, mit 53 potenziellen rechtsextremen Gefährdern angegeben. Einer soll eben auch jetzt Kopf dieser Gruppe gewesen sein. Das sind also 53 Rechtsextreme, denen man schwere Straftaten zutraut. Ist das eine realistische Annahme oder müsste man da noch ein bisschen weiten?
Ja, also dieser Begriff Gefährder ist ja ursprünglich im polizeilichen Bereich eingeführt worden für islamistische Gefährder. Und da ist das auch, wird das auch sehr konsequent angewandt mittlerweile. Dem unterliegt seit einigen Jahren eine von der, ich glaube von der Uni Konstanz, wenn mich nicht alles täuscht, ausgearbeitete Fragenkatalog, wo also jede Menge, also viele Dutzend Kriterien durchgespielt werden. Und wenn dann am Ende eine bestimmte Punktzahl, sage ich mal, erreicht wird bei diesen ganzen Angaben, dann gilt diese Person als Gefährder. Das hat schon wirklich Hand und Fuß. Das ist aber eben leider, sage ich leider, eben nicht auf Rechtsextremisten angewandt worden bis vor kurzem. Ja, also damit fängt man jetzt gerade erst konsequent an. Und ich gehe mal davon aus, dass sich die Zahlen deswegen auch noch erhöhen werden.
Was konkret bringen uns solche Zahlen? Also was bringt uns dieses Wissen? Bei den Islamisten sagen sie, hat man damit angefangen. Jetzt schaut man eben auch bei den rechtsextremen potenziellen Gefährdern hin. Was bringt uns so eine Zahl, die man dann hat, so und so viel Gefährder?
Aus Sicht der Sicherheitsbehörden müssen sie das ja. Sie müssen ja ihre Ressourcen einteilen. Die Ressourcen von Sicherheitsbehörden sind nicht unendlich. Ja. Obwohl sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz in den letzten Jahren sehr viel mehr Personal bekommen haben. Aber dennoch ist es vollkommen undenkbar, also sowohl von den Ressourcen her als auch rechtlich, tatsächlich diesen ganzen Gefährdern jetzt 24 Stunden jemanden vor die Tür zu stellen, ja, und die abzuhören und was es da auch immer noch für Maßnahmen gibt. Insofern muss jede Sicherheitsbehörde ihre Ressourcen gut einteilen und deswegen muss man wissen, mit wem hat man es zu tun. Aus gesellschaftlicher Sicht und aus politischer Sicht ist das selbstverständlich auch eine wichtige Information, um eben dieses Phänomen einschätzen zu können und dann auch auf politischer Seite informiert entscheiden zu können, ob man vielleicht die Ressourcen erhöhen muss, ne? Oder ob man vielleicht Gesetzeslücken schließt und so weiter. Also es ist sehr wichtig.
Ist denn Ihr Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden diese Szene, diese Gefahr gut genug im Blick haben?
Ja, also aus meiner Anschauung, ich meine, wir haben es ja mit einer föderalen Struktur zu tun. Und wir haben jede Behörde 17 Mal, ja, auf Bundesebene und in den 16 Ländern. Und deswegen können wir also jetzt nicht von einer einheitlichen Polizeibehörde oder schon gar nicht von einheitlichen Verfassungsschutzbehörden sprechen. Sie sind alle sehr unterschiedlich aufgestellt. Was jetzt das Bundesland anbetrifft, in dem ich wohne, also Nordrhein-Westfalen, würde ich schon sagen, dass sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz mittlerweile sowohl personell als auch hinsichtlich sagen wir mal, der politischen Bedeutung dieser Themen schon gut, also viel besser aufgestellt ist, als das mal war. Was ich mir wünschen würde, wäre mehr Analysekompetenz, dass man tatsächlich, ich spreche jetzt vor allem vom Verfassungsschutz, aber auch bei der Polizei wird das nicht schaden, nicht also sehr, so stark auf Generalisten setzt. Das tut man auch nicht mehr so, wie man das mal getan hat, aber eben doch immer noch stärker Personen einstellt, die über die nötigen Phänomenkenntnisse, die Analysekenntnisse und eben den entsprechenden wissenschaftlichen Background verfügen.
Die Gefahr, die von rechtsextremen Gruppen ausgeht, vielleicht steigt sie nicht unbedingt quantitativ in der Zukunft, aber qualitativ erleben wir hier eine Veränderung. und eine Vielzahl von Menschen, die sich unter seiner rechtsextremen Ideologie zusammenfinden. Das hat gerade Thomas Grumke, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher, gesagt, mit dem ich gesprochen habe nach dem Auffliegen einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle. Und einen Punkt, den möchten wir vertiefen, denn es hieß von den Ermittlungsbehörden nun immer, die Gruppe wollte bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufen, also durch Angriff und Gegenangriff, Aktion und Reaktion. Herr Grumke, diese Idee, woher kommt die?
Ja, diese Strategie ist tatsächlich nicht so neu. Also auch der NSU hat ja etwas Ähnliches versucht, indem man also wahllos in der ganzen Bundesrepublik Migranten umgebracht hat, in der Hoffnung, dass tatsächlich dann eine Reaktion, insbesondere also in diesem Fall von Muslimen, erfolgt und dann eben tatsächlich also die patriotischen Deutschen, das ist dann die Idee, dann sozusagen dagegen aufbegehren, ja. Das ist, in den USA gibt es das schon sehr viel länger, da läuft das unter dem Begriff Leaderless Resistance, also führerloser Widerstand, das sind eben so ein Zellensystem, wo eben diese Zellen keine Kommandostruktur haben, sondern tatsächlich aus dieser ideologischen Überzeugung, wo immer sie sind, Anschläge begehen. Ja. Das scheint hier so eine ähnliche Vorstellung zu sein, weil man weiß, dass man nicht die Mittel hat, tatsächlich das politische System zu überwinden. Ja. Mhm. Und versucht man eben durch solche terroristischen Szenarien das zu tun, aber das ist selbstverständlich zum Scheitern verurteilt. Ja.
Selbstverständlich zum Scheitern verurteilt, sagen Sie. Das heißt, Sie teilen das, was jetzt auch manchmal zu hören war, da ist viel, um es flapsig auszudrücken, großmäuliges Gehabe dabei?
Ja, nicht nur. Ich meine, diese Anschläge passieren ja. Wir haben ja jetzt Beispiele auch in Deutschland leider erleben müssen mit dem Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke, mit dem Anschlag auf die Moschee auf die Synagoge in Halle und dergleichen mehr. International haben wir da noch viel, viel, viel mehr.
Aber es kommt nicht zu dieser Gegenreaktion.
Bitte?
Aber es kommt nicht zu dieser Gegenreaktion, die man hervorrufen will.
Doch, also wir haben ja, also wenn wir das jetzt mal auf globaler Ebene sehen, haben wir schon auch Beispiele. Wir haben diesen Anschlag auf die Moscheen, daran dachte ich nämlich gerade, in Christchurch gehabt. Ist auch ein sehr interessanter Attentäter, der auch hier in Europa sehr viel unterwegs war und hier Kontakte hatte. Und als Reaktion darauf hatten wir dann in Sri Lanka hatten wir Anschläge auf Kirchen, ja, die sich direkt berufen haben auf diese Anschläge auf Moscheen. So, also insofern diesen Trigger, also dieses, sagen wir mal, Domino, diesen Effekt kann es geben. Mhm. Aber er ist nicht aus meiner Sicht Demokratie, also systemgefährdend im grundsätzlichen Sinne hier in Deutschland.
Und es wäre dann ja in dem Sinne kein Bürgerkrieg, der entsteht, sondern einfach ein globales Chaos von Aktion an einer Stelle und Reaktion an völlig anderer, wie in dem Beispiel, was Sie jetzt genannt haben.
Ja, ich meine, das passt eben auch in die Ideologie sowohl des Islamismus als auch des Rechtsextremismus, Kampf der Kulturen. Man sieht sich jeweils natürlich als Opfer, die hier unterdrückt werden. Also von beiden Seiten, da ist man sich komplett einig. Man sieht sich jeweils als Opfer und verteidigt sich nur. Ne? Also wenn man jetzt diese Gruppe da, diese 12 Festgenommenen fragen würde, da bin ich absolut sicher, werden die sagen, wir sind das Opfer. Ne? Wir sind das Opfer einer globalen Verschwörung. Da gibt es jede Menge Verschwörungstheorien. Das, was man jetzt in diesem Milieu ständig hört, ist diese Vokabel, der große Austausch, dass also unter der Ägide zumeist, wird das so dargestellt, jüdischer Kreise mal wieder, ja, soll das deutsche homogene Volk ausgetauscht werden, systematisch, insbesondere durch Muslime oder durch eben Mischlinge, ja, wie man sich in der Szene ausdrückt, um eben hier besser regieren zu können, weil eben sozusagen da kein Widerstand mehr kommt und man hat einheitliche Konsumenten in einem globalen Markt. So, das ist die, ich mache es jetzt sehr, sehr kurz, ne, so als das. Aber das ist so diese Idee und dagegen begehrt man auf, wenn man sozusagen Leute aus der Szene fragt, dann sagen die, wieso, wir verteidigen uns ja nur. Und das ist dasselbe im Islamismus. Die sagen, naja, wir sind alle gegen die Muslime, Muslime sollen vernichtet werden und deswegen brauchen wir einen islamischen Staat.
Zufällige Parallelen zwischen extremen Gruppen oder schaut man sich da auch vielleicht was, ohne es jemals zuzugeben, vermutlich ab?
Naja, abschauen will ich gar nicht unbedingt sagen, aber es scheint hinzudeuten auf eine bestimmte, ich nenne es mal, Persönlichkeitsstruktur oder psychologische Disposition, die die Leute haben, die sich solchen Gruppen anschließen. Ich meine, das ist ja, wird ja sehr stark untersucht und ist sehr, sehr komplex. Aber eins, wo man immer wieder drauf stößt, ist, dass hier Menschen auf der Suche sind nach einer eindeutigen, unhinterfragbaren Identität. Ja, und das finden sie halt dementsprechend in ihren jeweiligen extremistischen, abgeschotteten, ja oft geradezu autistischen Szenen, wo es dann nur noch diese eine Wahrheit gibt. Es gibt einen Marktplatz der Ideen, ja, durch den ja Demokratie geprägt ist. Das ist ja auch anstrengend manchmal. Das gibt es da alles nicht. Es gibt nur eine Wahrheit und wer die nicht teilt, ist ein Feind.
Sagt Thomas Grumke, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Grumke, danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.